Heutzutage werden wir immer wieder mit dem Irak konfrontiert. Also es gibt da Nachrichten, häufig hat das mit Flüchtlingen zu tun. Wenn ihr etwas weiter zurückdenkt, dann war da die große Auseinandersetzung der Golfkrieg, Saddam Hussein und dann viele Flüchtlinge, die das Land verlassen haben, heute auch Auseinandersetzungen mit der IS. Und manchmal, wenn wir so über den Irak hören, können wir in der Gefahr stehen, zu vergessen, dass der Irak auch in der Bibel vorkommt. Allerdings nicht als Irak, sondern beispielsweise als babylonisches Reich. Denn Babylon ist ja das heutige Bagdad, also die Hauptstadt des Irak, und das babylonische Weltreich mit der Hauptstadt Babylon war sagenumwoben in der alten Antike. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in wahrscheinlich die Beschreibung von dieser Region, vom Irak, die wir im Alten Testament am intensivsten haben. Die Person, die wir damit verbinden werden, das ist Daniel. Daniel, Altes Testament, denn der hat fast sein ganzes Leben in dem heutigen Irak, in dem damaligen Babylon verbracht, die meiste Zeit in der damaligen Hauptstadt Babylon und hat da einiges erlebt. Und das ist ja einer der großen Helden des Alten Testaments, wo man fast den Eindruck hat, der hat ja nie was falsch gemacht. Also ich gehe davon aus, wenn im Römer 6 steht, alle sind Sünder, dann gilt das auch für einen Daniel, auch der hat Fehler gemacht. Wir lesen von den Fehlern nur nicht sehr viel. Allerdings, wenn wir da sehen, eine Biografie von vielleicht 85 Jahren, so alt ist der Mann ungefähr geworden, da haben wir ja nur ganz wenige Ausschnitte aus dem, was er getan hat. Und ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen in die letzte Phase seines Lebens, da, wo wir etwas von beschrieben stehen und wo er nochmal unter Todesgefahr kommt, wo er nochmal sich bewähren soll in seinem Glauben an Gott, an dem er festgehalten hat. Und das lesen wir in Daniel Kapitel 6. Also der erste Teil des Buches Daniel beschäftigt sich ja mit dem Leben Daniels. Und der zweite Teil des Buches Daniel, nämlich ab den nächsten Kapiteln, beschäftigt sich mit den Visionen, die er gehabt hat, mit den Offenbarungen, die dann die Zukunft angesagt haben über das Leben Jesu, über die Endzeit, was wir dann eben auch in der Offenbarung in anderen biblischen Büchern finden. Also ich lese jetzt aus dem Danielbuch Kapitel 6. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese 3 Minister, von denen Daniel einer war. Dieser sollte jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jede Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreiches, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erdachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach ein offenes Fenster nach Jerusalem hin hatte und fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott.
Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach: Die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggefährten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt, und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen: Bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hatte, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbeibringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Da brachte man einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniel nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück. Er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich, und der Schlaf floh vor ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen retten können? Da sprach Daniel zum König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und dem Rachen den König, dem Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel, aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen, und ehe sie noch den Boden der Grube berührt hatten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Darauf schrieb der König Darius an alle Völkerstämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten: Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Reich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Ja, soweit. Diese ganze Geschichte spielt im Jahr 539 vor Christus. 539 vor Christus, damit wir das ungefähr so mal im Kopf haben. Daniel war etwa so um 600 vor Christus nach dem Irak, also in das damals noch babylonische Reich, entführt worden. Der damalige babylonische Herrscher Nebukadnezar, von dem lesen wir ja in den ersten Kapitel des Buches Daniel immer wieder, war der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit, und er hatte sein Reich ausgedehnt bis an die Grenzen Ägyptens. Und dazwischen war dann eben unter anderem Israel, das wurde erobert. Und um seinen Einfluss in dem Reich zu festigen, hat er mehrere hundert junge Männer aus der vornehmen jüdischen Familien mit nach Babylon genommen, und die sollten da inkulturiert werden. Also das heißt, die sollten jetzt auf babylonische Ideologie getrimmt werden, um dann hinterher wieder zurückzugehen und die Juden königstreu, babylontreu zu erhalten. Daniel mit drei seiner Freunde ist auch darunter. Und als junger Mann, damals vielleicht 14, 15, 16, 17, irgendwo in dem Dreh herum,
kommt nach Babylon. Und dann lesen wir einige der Geschichten, wie die Treue zu Gott stehen und zu dem, was sie da wissen. Erstmal ist es so, dass sie die Speisen ablehnen, die vorher den babylonischen Göttern geopfert worden sind, sind sie nicht mit einverstanden. Dann kommen da so Träume, die sie deuten sollen, und Daniel ist schließlich in der Lage, dem König Nebukadnezar diese Träume zu deuten, wobei kein anderer Mensch weiß, worum es geht. Und dann richtet Nebukadnezar ein riesiges Standbild auf, mit Gold beschichtet, und dann sollen sich alle vor dem niederwerfen und beten. Und die Freunde Daniels sind die einzigen, die das nicht tun und deshalb in den Feuerofen geworfen werden sollen, um umgebracht zu werden. Gott tut ein Wunder und sie überleben das. Und dann geht die Geschichte von dem Nebukadnezar weiter. Irgendwie liebt Gott den Nebukadnezar auch, obwohl der ein grausamer, brutaler, rücksichtsloser Despot gewesen war. Wir merken, dass immer wieder schickt er den Daniel zu Nebukadnezar, und immer wieder erkennt er dann, der Gott Daniels ist der einzige Gott. Aber dann ein paar Jahre später hat er es wieder vergessen oder wieder verdrängt. Und dann ganz am Ende, das lesen wir gerade im Kapitel vorher, Kapitel 5, da ist es so, dass Gott den Nebukadnezar sogar irgendwie eine Krankheit schickt, eine Art Geisteskrankheit, die dazu führt, dass er sein Amt nicht mehr ausführen kann. Da steht dann, er wurde ähnlich wie Tiere, er fraß dann das Gras, man konnte nicht mehr mit ihnen sprechen, man hatte wahrscheinlich sich dann schon nach anderen umgeschaut, die seinen Platz einnehmen konnten. Und dann holt ihn Gott zurück, er wird wieder vernünftig, und da scheinbar kommt der Durchbruch, eine Art Bekehrung, die er erlebt. Er lebt dann nicht mehr lange, und dann wird seine Herrschaft durch Belsazar abgelöst. Und dieser Belsazar, das ist eher so ein Lebemann, der hat nicht das Format seines Vorgängers, der feiert, der lässt dann die goldenen Gefäße aus dem Tempel holen, um da eine große Orgie zu feiern, und dann kommt das Bild an der Wand, nicht, wo dann steht, so leicht bewogen, also gemessen, so leicht bewogen. Und dann lesen wir gerade am Ende von Kapitel 5, dann wird er ermordet. Wir lesen das ganz bis am Ende, Vers 29. Sogleich befahl Belsazar, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen lassen sollte, dass er der dritte Herrscher im Königreich sei. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldea, umgebracht. Ja, und dann lesen wir hier gerade von dem nächsten Herrscher. Jetzt ist nämlich das Herrschaftsreich der Babylonier zu Ende, und an ihre Stelle treten die Perser. Oder eben auch die Meder und Perser werden die manchmal genannt. Und der Herrscher, der Babylon erobert hatte im Jahr 539 vor Christus, das war eben dieser Darius. Beziehungsweise Darius war einer seiner Namen. Wir kennen ihn in der Bibel auch als Kyros. Ist derselbe. Kyros, derselbe wie Darius. Und erstaunlich ist, dass der den Daniel wieder in hohe Regierungsposten eingesetzt hat. Daniel ist zwischenzeitlich so um die 80 herum, also er hätte einerseits auf seinen Ruhestand zugehen können. Zum anderen war er ja einer der wichtigsten Beamten, wir haben das ja gerade vorher gelesen. Belsazar hat ihn als einen Mitkönig eingesetzt, und wenn man ein Königreich besiegt, ja, dann wird man zuerst einmal sehen, dass die vorigen Herrscher abgesetzt werden. Und alle wichtigen Mitarbeiter wird man normalerweise auch eher ruhig stellen oder entlassen oder sonst irgendwie etwas. Wir bekommen das ja momentan gerade so in der Politik mit, nicht? In der Türkei, da wo der Erdogan eben gegen den Gülen vorgeht, der ehemaligen Kollegen, und den will er kalt stellen. Und jetzt sind in der Zwischenzeit über 60.000 Leute, die irgendwie mit dem zu tun gehabt haben, eingesperrt worden, entlassen worden oder sonst etwas. So läuft das normalerweise. Will man seine Herrschaft festigen, dann geht man gegen diejenigen vor, die mit den Feinden oder mit dem Gegner, mit dem der vorher regiert hat, zu tun gehabt hat. Umso erstaunlicher ist, dass Daniel wieder in eine der höchsten Positionen hineingebracht wird. Hier steht, dass dann Satrapen eingesetzt worden sind. Satrapen müssen wir uns so vorstellen wie Provinzgouverneure oder vielleicht wie Ministerpräsidenten, wenn wir einen Begriff aus der Bundesrepublik Deutschland nehmen. Also Personen, die über einen gewissen Teil des Reiches die höchste Autorität haben, und die sollten dann wieder ein paar wenigen Leuten, die direkte Berater des König Darius gewesen sind, denen sollten sie Bericht erstatten. Und unter diesen ganz wenigen, die an der höchsten Stelle der Regierung des Reiches waren, finden wir wieder den Daniel. Und für mich spricht es dafür, dass dem Darius ganz klar war, nachdem er nachgeforscht hat, dieser Daniel ist nicht ein treuer Diener Belsazars, auch nicht nur ein treuer Diener von Nebukadnezar, sondern er ist dem jeweiligen Herrscher treu, weil er das als seine Aufgabe ansieht. Er ist nicht Teil dieser Ideologie, er ist nicht Teil dieses babylonischen Weltreiches, sondern in seine erste Verpflichtung Gott gegenüber. Und das hat er gemerkt, und da hat er gemerkt, diesen Mann kann ich brauchen, der wird nicht versuchen, mich umzubringen, irgendwelche Intrigen zu spinnen oder so etwas, sondern der wird das tun, was ich ihm sage, das hat er vorher auch schon getan, selbst wenn es dann gefährlich gewesen ist. Ich vermute, dass das dahinter steckt. Denn Daniel war weder ein Perser, noch ein Meder, noch war ein Sympathisant von Darius gewesen. Also es muss seine Arbeit überzeugt haben, sein Ruf muss überzeugt haben, sodass er an diese Stelle eingesetzt wird. Und dann merken wir, was im politischen Leben ständig passiert. Also falls jemand von euch nochmal vorhat, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden, stellt euch darauf ein, ihr werdet Widerstand erleben. Also solange du keinen wichtigen Posten hast, lässt man dich in Ruhe. Umso wichtiger dein Posten wird, umso mehr gibt es dann Neider, genau wie hier, die wollen auch gerne an deiner Stelle sein. Und dann wird alles versucht, um die Leute, die da im Wege stehen, fertig zu machen. Natürlich sagt das keiner so deutlich, meistens nicht, sondern man sucht nach irgendeinem Ausweg, genau wie hier. Da ist ja keiner zum Darius gegangen und hat gesagt, der Daniel nervt, bitte bring ihn um. Das hätte ja nicht geklappt, dann wären die vielleicht rausgeflogen, sondern man versucht das durch Intrigen, also irgendwo so indirekt versuchen, ihn schlecht zu machen, irgendetwas da ihm am Zeug zu flicken und genauso läuft das ja hier auch. Also eine ganz perfide Sache, da steht erst einmal, die haben jetzt ihre ganzen Spitzel eingesetzt, um irgendetwas zu finden, was der Daniel falsch gemacht haben könnte. Und wenn wir in der heutigen Politik, ich bin ziemlich überzeugt, egal welchen Politiker ihr sucht, wenn ihr da Spitzel anstellt, ihr werdet bei jedem irgendwelche Leichen im Keller finden. Egal bei wem. Nicht? Vielleicht erinnert ihr euch jetzt gerade, war politische Diskussion in den letzten Wochen, da war doch eine SPD-Bundestagsabgeordnete. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war doch fast wie ein Witz, oder? Erinnert ihr euch an diese Sache? Da war eine Bundestagsabgeordnete seit 10 Jahren im Deutschen Bundestag. Und sie hat diese Stelle unter anderem bekommen, weil sie einen gloriosen Lebenslauf abgegeben hat, also was sie alles getan hat. Sie hatte da studiert und also sie hatte erstmal Abitur gemacht, steht da drin, und sie hatte Jura studiert und dann hatte sie große Wirtschaftsunternehmen beraten. Und jetzt kommt plötzlich raus, das alles stimmt gar nicht. Das Einzige, was sie gemacht hat, sie hat ein Berufskolleg abgeschlossen und dann hat sie später gesagt, naja, sie hatte vor, einmal noch Abitur zu machen und sie hatte auch noch einmal vor, zu studieren und so, aber in ihrem Lebenslauf stand das alles drin. Und irgendjemand hat das jetzt ausgegraben, natürlich jetzt mit der politischen Karriere erstmal vorbei, ne? Aber da merken wir, so kann das in der Politik laufen. Da gräbt einer und plötzlich kommt man an irgendwelche Sachen, die derjenige tatsächlich falsch gemacht hat. Ein paar Jahre ist ja her, ist da der Hoffnungsstern der CDU, dem das genauso ereilte, nicht der Gutenberg, und man plötzlich gemerkt hatte, bei seiner Doktorarbeit hat er gefälscht, abgeschrieben, nicht, große Passagen, ganz am Ende hat er das sogar noch zugegeben und seitdem ist er abgetaucht. Und dann merken wir, genau so läuft das und genau so wollten die das damals auch machen. Das heißt, die sehen jetzt alle seine Unterlagen durch, alle die Beschlüsse, und jetzt stell dir mal vor, da ist einer 80, der ist seit 60 Jahren im Staatsdienst, da gibt es viele Papiere zu durchforsten. Da sehen Sie, hat er sich irgendwann bestechen lassen oder so. Und umso erstaunlicher ist, dass diese geballte Macht der Nachforschung auf kein positives Ergebnis stößt. Da ist nichts, was man dem vorwerfen kann. Ist ja fast unheimlich, ne? Also einer, der in so hohem staatlichen Dienst steht und man kann ihm nichts vorwerfen, was irgendwie gebrauchbar wäre, um ihm vor dem neuen König dumm dastehen zu lassen. Und dann versucht man das eben über den Glauben. Eigentlich ist das ja gar nichts Böses. Wir merken ja am Ende sogar, da steht der König sich sogar hinter ihnen, ne, und sagt, also diesen Gott von Daniel, den muss man anbeten, sagt er da, ja. Aber sie versuchen, ihm da einen Strick draus zu drehen. Und das, wofür Herrscher immer empfänglich sind, ist Schmeichelei. Ne, und genau das probieren sie hier auch. Also woran liegt das? Wenn einer großer Herrscher ist, dann denkt er meistens immer noch viel größer von sich, als er eigentlich ist. Das können wir in der Politik auch sehen. Da gibt es eben, wenn wir wieder den türkischen Präsidenten sehen, Erdogan, also wie der sich aufgeregt hat, als ein deutscher Kabarettist vor ein paar Monaten über ihn hergezogen hat. Und da merken wir ja, der hält sich für so toll, das darf doch keiner sein. Da hat er ja dann Strafanzeige gestellt wegen Majestätsbeleidigung in Deutschland. Ich habe dir vielleicht mitbekommen, wo man an sich schon sieht, das ist eher Programm aus dem Kabarett, könnten wir sagen, als Realität. Aber das ist ganz, ganz schlimm, so kann das ja gar nicht sein. Aber da ist dieser Herrscher der Türkei gar keine Ausnahme. Jeder, der eine hohe Position innehat, wenn du jeden Tag nur hörst, wie toll du bist, weil ja alle von dir einen Posten wollen, irgendwas wollen, jeden Tag sagen sie, boah, bist du super, ah, bist du toll. Irgendwann glauben die Leute das wirklich und genauso machen die das hier auch.
Und also kommt jetzt in geballter Macht zu ihm, interessanterweise Daniel haben sie nicht mitgenommen. Klar, gegen den richtet sich das ja. Und dann schmeicheln sie ihm, sagen, du großer König Darius, wie super bist du und alle sollen das doch erfahren. Und deshalb, lass uns das doch mal so machen, jetzt darf man nur noch dich bitten, keinen anderen. Das soll ja seinem Ego schmeicheln. Und der Mann denkt gar nicht weiter nach. Im Grunde müsste man sagen, als ob wir so ein Gesetz noch brauchen. Wofür soll das Gesetz was bringen? Wem bringt das was, außer dem Selbstwertgefühl von Darius? Nicht? Alle dürfen jetzt nur noch zu mir kommen. Sich vorkommt blödsinniges Gesetz, aber der ist verblendet, weil sie ihn gepackt haben an seiner Eitelkeit, an seinem Stolz, an seiner eigenen Einbildung. Und dann wird dieses Gesetz verabschiedet und dann nach einer Zeit, jetzt müssen wir uns ja vorstellen, diese ganzen Spitzel, die stehen die ganze Zeit um das Haus von Daniel. Nicht? Sie überwachen ihn, Personenüberwachung da, sehen jedes Detail, was er tut und jetzt, morgens, der hat wieder gebetet. Und jetzt gehen sie zum König, um noch sicher zu gehen, dass das auch wirklich so ist, schwören sie ihn dann nochmal ein. Sagen, König, du hast doch gesagt, nicht? 30 Tage, keiner darf zu einem anderen beten als nur zu dir. Und als er dann ja sagt, ja, das ist ja jetzt peinlich, nicht? Für so einen Herrscher, der für sich, für den Mittelpunkt der Welt hält, wenn der jetzt einen Rückzieher machen müsste, das geht ja nicht. Also eigentlich will er ja gerne lesen, weil der Daniel sein unbestechlicher, engster Mitarbeiter und Berater ist. Den will man nicht einfach loswerden. Das war ja nicht sein persönlicher Freund, der hat ja mit Daniel wenig zu tun. Aber wusste, der ist für meine Herrschaft ganz, ganz wichtig, weil auf den kann ich bauen, der macht eben nicht seine eigenen Intrigen. Da weiß ich nicht, ob der mir ein Dolch in den Rücken stößt, nicht, wenn ich ihm mal den Rücken zuwende. Und deshalb hat er dem vertraut. Und dann, doch, dann mache ich das. Das, was dann passiert mit der Löwengrube, das war so einerseits eine Art Todesstrafe. Menschen waren ja immer brutal. Nicht? Also wer sagt, der Mensch ist gut, gibt es ja auch manchmal in der Pädagogik, da frage ich mich, mit welchen Menschen die wohl bisher zu tun gehabt haben. Das, was uns die Weltgeschichte zeigt, ist, dass der Mensch zu jeder Brutalität fähig ist, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt oder noch angereizt oder belohnt oder sonst etwas wird. Und deshalb in Form von Todesstrafe waren die Leute immer sehr erfindungsreich. Nicht? Die Franzosen hatten die Guillotine erfunden, um dann möglichst modern zu töten, so hieß das damals in der Französischen Revolution. Heute in Amerika ist dann die Giftspritze, nicht, oder der elektrische Stuhl. Naja, und die Römer hatten, wie wir wissen, die Kreuzigung oder hatten dann die Gefangenen zur Unterhaltung der Besucher in die Arena getrieben, um da von Löwen zerfleischt zu werden. Und diese hier hatten halt den Brauch, dass man da so eine Löwengrube gehabt hat. Nicht? Und dann konnten sich da die Leute noch vergnügen, wenn die darunter gelassen werden und dann zerfleischt werden. Oh, ist das spannend. Nicht? Man hatte ja kein Fernsehen, kein YouTube und so etwas, also hat man das so gemacht. Und dann hat man die umbringen lassen. Und die hat man natürlich ausgehungert lassen, die Löwen. Nicht? Die haben ja nicht voll gefressen, waren die da nicht, sondern die waren ausgehungert. Und jetzt dachte man, ja, wenn wir den da reinwerfen, dann ist aus. Gleichzeitig war das aber auch so eine Art Gottesgericht. Also diese Idee des Gottesgerichtes gibt es in der ganzen Weltgeschichte immer wieder. Da sagt man, okay, wir bringen ihn nicht direkt um, wir überlassen es jetzt Gott, ein Urteil zu sprechen, ob er wirklich schuldig ist oder nicht. Wir töten ihn ja nicht, sondern die Tiere tun das. Im Allgemeinen ging das Gottesurteil aber immer so aus, dass die hinterher tot waren. Deshalb, das hier hat keiner richtig mitgerechnet. Der König ist die ganze Nacht über wach, weil er sich denkt, diese gemeinen Kerle, die haben mich in die Falle laufen lassen. Er ist ja sauer auf diese Berater, die ihn da diese Falle gestellt haben. Aber er will jetzt aus seinem Stolz keinen Rückzieher machen. Am nächsten Morgen trifft er den Daniel. Und wie orientalische Herrscher damals waren, nicht? Ja gut, jetzt gibt es nicht Schwamm drüber, sondern, oh, ihr wolltet da gerne mal, ja, dass jemand in die Löwengrube kommt, zack, ihr kommt rein. Nicht? Und das ist ja die Ende der Geschichte, das ist ja auch nicht lieb und nett, so wie in Hollywood, nicht? Alle umarmen sich und freuen sich am Ende, sondern am Ende ist es so, dass diejenigen, die Daniel fertig machen wollten, genau die Strafe bekommen haben, die sie dem Daniel zugemessen haben. Grausame Sache, brutale Sache. Und wir merken auch, diese Löwen waren tatsächlich hungrig, nicht? Die haben dann diese Menschen gleich zerfleischt. Und am Ende sehen wir, dass Daniel dann doch auch treu dem Darius, dem Kyros, also gedient haben, ihm geholfen haben, seine Herrschaft auszuführen. Daniel, einer der Menschen, die in der Bibel in hohe politische Verantwortung gerufen worden waren und das über rund 60 Jahre hinweg und da auch treu ihren Dienst getan haben, immer wieder ganz offen auf Gott hingewiesen haben und Gottes Heil und Gottes Erlösung hingewiesen haben. Aber er war eben nicht Evangelist, er war auch kein Priester, sondern er war Politiker, Regierungsbeamter die ganze Zeit, aber da treu seinen Dienst getan. Nun, ich vermute einmal, dass die meisten von euch keine so hohen Regierungsbeamte sind, wie das der Daniel gewesen war. Dann müsstet ihr heute auch in Amerika sitzen, nicht? Denn die große Weltherrschaft heute ist ja nicht Deutschland, sondern ist Amerika. Also müsstet ihr irgendein Büro in Washington haben und nicht hier im Gottesdienst sitzen. Oder vielleicht fliegt ihr jeden Morgen hin, nicht? Und dann abends wieder zurück. Nein, natürlich nicht. Aber spielt ja auch hier keine Rolle. Es gibt trotzdem ein paar Punkte, die wir aus diesem Ereignis des Lebens Daniels lernen können, glaube ich zumindest. Eine Sache ist für mich dabei ganz wichtig, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, manchmal kann ich, wenn ich da so die politischen Ereignisse mitbekomme, die Krise bekommen. Also nicht nur, dass ich mich ärgere darüber, denke, was machen die schon wieder für einen Unsinn, sondern manchmal erwische ich mich dabei, dass ich auch keine bessere Antwort habe. Das ist dann ja auch noch beunruhigender, sonst könnte ich ja wenigstens sagen, ja, jetzt müssen die mich einladen als Berater, dann sage ich ihnen, wo es lang geht. Aber bei vielen Sachen, wenn ihr mal ernsthaft darüber nachdenkt, werdet ihr feststellen, du weißt es ja auch nicht besser. Klar, also ich meine, an manchen Stammtischen werden dann Lösungen geregelt, die auch nicht weiter halten als bis vor der Tür der Kneipe. Nicht? Also da passiert ja hinterher auch nichts dann dabei, zum Glück manchmal. Viele der Weltprobleme lassen sich eben nicht einfach lösen. Sonst wäre schon irgendein kluger Kopf drauf gekommen. Viele der Weltprobleme sind so verflochten und so kompliziert und so viele verschiedene Interessen sind dabei mit eingebunden. Da gibt es keine schnelle Lösung. Und wir werden ja in den letzten Jahren mit vielen dieser Probleme konfrontiert. Manche waren noch so etwas distanzierter wie mit Klimaerwärmung, Umweltkatastrophe, was weiß ich da, alle solche Sachen. Nicht? Ist ja auch erst ein paar Jahre her. Oder dann eben jetzt in den letzten Jahren mit dem Islamismus, mit gewalttätigen Muslimen, die andere Menschen umbringen und das noch im Namen Allahs und Druck ausüben, äußerst brutal vorgehen, wir total verunsichert sind. Und wir denken, in der schönen Welt, in der wir drin sind, wie kann so etwas vorkommen? Und zwischenzeitlich sogar in Deutschland, wo doch alles so schön geregelt ist und die Leute so gut ausgebildet sind und so weiter und kommt auch hier vor. Ja, dann ist die Griechenland-Krise, bricht die EU auseinander oder der Brexit, nicht? Was kommt da auf uns zu? Manche beklatschen das, ohne genau zu denken, wohin das vielleicht führen könnte. Einfach bloß, endlich ändert sich irgendwas, ohne dabei zu denken, dass ich manchmal auch etwas zum Schlechteren ändern kann, nicht immer zum Besseren, selbst wenn es versprochen wird. Da gibt es eine Krise nach der anderen. Und wir fragen uns manchmal, ja, was wird da am Ende herauskommen? Ich erlebe immer wieder Christen durch die Jahrzehnte hindurch, und zwischenzeitlich kann ich ja in meinem christlichen Dienst schon von Jahrzehnten sprechen, da erlebe ich immer wieder, dass Christen dann ganz schnell entweder irgendwelchen politischen Scharlatan auf den Leim gehen, weil die versprechen, die Sache zu lösen, oder dass Christen schnell dazu kommen, jetzt gleich die Endzeit auszurufen und irgendwo den Antichristen zu lokalisieren. Und beide Lösungen sind, glaube ich, nicht wirklich hilfreich, weil sie ändern faktisch gar nichts, sondern man verschwendet viel Zeit und Energie, denn der Antichrist wird so oder so kommen. Nicht? Also egal, wie sehr ihr euch damit beschäftigt, der Antichrist wird kommen, weil Gott es ja will. Gottes Plan ist es ja, wird ja alles schon vorhergesagt. Also deshalb bringt es auch gar nicht viel, schon lange vorher festzulegen, zumal die Berechnungen der Vergangenheit alle falsch waren. Alle. Also in meiner Jugendzeit in der Gemeinde war ganz klar, dass der Antichrist aus der Sowjetunion stammt. Das war ja vollkommen deutlich, denn die Sowjetunion ist das Reich des Antichristen, des Atheismus, des Kommunismus und da ging es Ost gegen West. Diejenigen, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, werden das auch so gehört haben. Die, die zu diesem Teil noch nicht geboren waren oder im Osten waren, die haben dann vielleicht anderes gehört. Nicht? Die haben gehört, die Bösen sind im Westen. Allerdings, weil die meisten Sowjetkader ja keine Christen waren, haben sie nicht vom Antichristen geredet, sondern dann was weiß ich von irgendwelchen Bösen, die da im Westen sind und die arme Sowjetunion kaputt machen wollen. Auf jeden Fall, man wusste klar, im Westen, Christen in Deutschland wussten zu dieser Zeit ganz klar, der Antichrist ist das kommunistische, die kommunistische Sowjetunion. Dazwischen gab es noch ein paar Leute, die man dafür angesehen hat. Und heute neigen manche dazu, das Reich des Antichristen dann eben im Islam zu sehen. Also der Islam. Nicht? Irgendwo, jetzt weiß man auch nicht ganz genau, welches Land denn, weil es ja viele islamische Länder gibt, die nicht alle fröhlich zueinander stehen, sich gegenseitig bekämpfen, umbringen und so weiter. Aber da macht man es mal ein bisschen einfacher. Also der Islam generell, das ist jetzt das antichristliche Reich. Wobei ich hier wieder sagen würde, erstmal, es bringt dir nichts, darüber zu spekulieren. Zweitens, du weißt es ja gar nicht. Sondern das, worauf wir, glaube ich, immer wieder bauen müssen, es ist, Weltreiche kommen und gehen, seitdem die Weltgeschichte läuft. Und sobald du unter der Herrschaft eines Weltreichs bist, kannst du dir nicht vorstellen, dass das einmal vorbeigeht. Und Daniel hat in seinem Leben Weltreiche kommen und gehen sehen. Das größte Weltreich seit der Jugendzeit war aber das babylonische Weltreich. Unbesiegbar. Keine Armee der Welt konnte dem babylonischen Weltreich widerstehen. Es baute eine Herrschaft aus, einerseits vom Mittelmeer bis nach Indien. Riesiges Reich, unumschränkt geherrscht, grausames Militär. Braucht man ja immer, wenn man Weltreich aufrichtet. Nicht nur durch Frieden geht es nicht, sondern brutal. Kein Mensch hätte sich das vorstellen können. Und da ist er mittendrin in diesem Weltreich. Und bei ihm ist es, wir sehen das auch an seinen Visionen, die er später hat. Er versucht, einen biblischen Blick auf die Geschichte zu bekommen und nicht nur die momentane Politik in die Ewigkeit hinein zu verlängern. Nicht nur so zu tun, als das ist es jetzt. Nicht dem Trugschluss der Weltreiche nachzugehen. Und wir merken, gegen Ende seines Lebens, eben etwa 80 Jahre ist er jetzt, habe ich ja gesagt, da sind dann plötzlich die Perser das Weltreich. Zack, sie machen kurzen Prozess mit dem babylonischen unbesiegbaren Weltreich und sie richten ihre Herrschaft auf. Und wir lesen später in seinen Visionen, dann sagt er, Daniel, regt euch nicht auf, auch die Perser werden nicht das letzte Weltreich sein. Geht immer noch weiter. Obwohl das kein Mensch damals wusste, auch gar nicht wissen konnte, weil damals war es wieder undenkbar. Wer wird denn jetzt die Perser besiegen können, die doch so mächtig und groß sind? Und wenn wir jetzt in die europäische Geschichte zurückgehen, 500 Jahre, ja, da war Deutschland doch gar keine ohne große Bedeutung. Vor 500 Jahren, da war die Weltherrschaft die Spanier. Na gut, jetzt sagen wir, die Spanier sind ein bisschen in der Krise. Nicht? Ja gut, sind 500 Jahre später. Ja, damals Spanien, die hatten Gold in Massen. Die hatten gerade Südamerika erobert und Nordamerika erobert und überall ihre Weltumresegelungen gemacht vor 500 Jahren. Ist ein paar Jahre her. Nicht? Oder vor ungefähr 300 Jahren, da waren die Niederländer ein Weltreich. Also manche schauen mich etwas ungläubig an, denken sich, was? Niederlande, da fahren wir doch manchmal in Urlaub hin, so ein kleines Land fällt doch gar nicht auf. Doch, damals schon. Sie hatten eine der weltgrößten Flotten gehabt, sie hatten Kolonien bis hier nach Asien, Indien, sonst irgendwo dahin. Weltreich, ist auch nicht mehr so viel von übrig geblieben. Oder vor 150 Jahren, das Weltreich, wo man dachte, das geht ja gar nicht daran vorbei, England. Und auch England ist halt von einer Krise in die andere in der Zwischenzeit gekommen, aber vor 150 Jahren, das Weltreich überhaupt, schaut euch mal eine historische Karte an, die halbe Welt wurde damals von England regiert, von London aus, Mittelpunkt der Welt. Nun, momentan ist das größte Reich dieser Welt, ist die USA, mit ihrer Militärmacht und Wirtschaftsmacht. Aber auch da kann ich euch sagen, wenn Gott der Welt kein Ende bereitet, wird auch diese Weltmacht nicht ewig so bestehen bleiben. Was danach kommt, ich werde euch jetzt keine biblische Prophetie sagen, nicht, um der Gefahr zu erliegen, das genau denselben Fehler zu machen, das wissen wir nicht. Aber das, was wir wissen können, drückte Martin Luther einmal aus, indem er sagte, wir wissen, Gott sitzt im Regiment. Und das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig. Wenn ihr heute oder morgen wieder Nachrichten hört von irgendeiner neuen Krise, irgendeinem neuen Anschlag, dass der Vertrag zwischen EU und Türkei aufgelöst wird oder sonst irgendetwas, denkt immer daran, ihr könnt ruhig bleiben. Und selbst wenn der Antichrist kommt, könnt ihr ruhig bleiben. Denn ihr wisst, das letzte Wort hat Gott. Und wir gehören zu Gott. Wir gehören zu seinem Reich, nicht zu einem irdischen Reich, hoffentlich. Hoffentlich sind wir eben nicht irgendwelche Nationalisten oder andere Ideologen, die sich mit irgendeiner weltlichen Weltanschauung oder einem weltlichen Reich abgeben, sondern wir wissen, der eigentliche König der Könige, der eigentliche Herr der Herren ist Gott. Und zu dem gehören wir. Der hat uns errettet, der hat uns erlöst und der weiß auch noch, wie die Geschichte weitergeht bis zu ihrem Ende. Ich sage jetzt bewusst nicht wann, ich habe ja keine Ahnung. Nicht? Irgendwie hoffe ich immer noch darauf, ist bald das Ende, weil da sollen wir ja mit der Offenbarung, Maranatha, Herr Jesus, komm bald, nicht? Also will ich das ja auch. Aber ich weiß auch, dass das schon 2000 Jahre Christen vor mir so getan haben und von daher, wer weiß, wann der Zeitpunkt Gottes ist. Und wenn es noch ein paar hundert Jahre dauern sollte, was ich nicht glaube, aber was theoretisch ja möglich ist, dann weiß ich, auch dann sitzt Gott im Regiment, egal was da passiert. Und ich glaube, das kann uns ruhiger machen, wenn wir jeden Tag von irgendwelchen Schreckensmeldungen hören, irgendetwas Schlimmes uns runterziehen will, kaputt machen will, uns Sorgen aufbürden will, was schiefläuft, daran festzuhalten, Gott sitzt im Regiment, Gott hat das letzte Wort. Manchmal lässt er irgendwelche Unheil zu. Für uns denken wir endlos. Aber denken wir auch mit einem gottlosen Regime der DDR, hat Gott kurz einen Prozess gemacht. Nach 40 Jahren, als Erich Honecker noch gesagt hat, und diese Mauer bleibt 100 Jahre stehen. Ein Jahr später war sie weg. Menschen planen und Gott ist derjenige, der die Entscheidung trifft. Und gut, manchmal würden wir vielleicht wollen, dass Gott schneller entscheidet, aber es ist eben Gottes Sache, wann er entscheidet. Manchmal lässt er 40 Jahre lang die Leute erstmal machen, dann sagt er so, und jetzt ist Ende. Aber Gott ist derjenige, der im Regiment sitzt. Und daran müssen wir, glaube ich, festhalten, sonst können wir genauso hin und her getrieben werden in Angst,
in Unsicherheit, in sonst irgendetwas, wie alle Menschen, die Gott nicht kennen, weil sie eben nur das sehen, was vor Augen ist, und das ist beängstigend. Aber wenn wir sehen, Gott ist derjenige, der das letzte Wort hat, umso mit mehr Überzeugung können wir dann beten für Politiker, für politische Entscheidungen. Und wir können ihm vertrauen, dass uns nichts passieren kann, was nicht von Gott genehmigt worden ist. Also das finde ich hier eine ganz wichtige Angelegenheit. Eine zweite Sache, die ich euch gerne mitgeben will, hier aus dem Leben von Daniel, ist: widersteht der religiösen Verführung, so könnte ich das einmal sagen. Egal wo wir sind auf der Welt, ist es ja leider so, dass wir manchmal den Eindruck haben, immer sind irgendwie die Christen auf dem Kicker der Herrschenden. Ja, warum? Ja, weil eben die Christen eine der wenigen sind, die nicht bereit sind, dem Staat, einer Ideologie, der Politik, die letzte Autorität zuzusprechen. Und jeder Staat will die letzte Autorität an sich binden, so wie damals der Kyros auch. Ich bin die letzte Autorität. Und genauso will der Staat das heute auch. Nun, heute werden wir in Deutschland nicht in die Löwengrube geworfen, zweifellos. In manchen anderen Ländern ist es bei Christen schon gefährlicher. Da kannst du, wenn du dich zu Jesus Christus bekennst, kann es sein, dass man sagt, Kopf ab, wie bei der IS zum Beispiel. Oder in anderen Ländern ist es illegal, eine Bibel zu besitzen, wie in Nordkorea. Und du kannst dafür ins Gefängnis kommen. Da kommt es wirklich drauf an. Aber auch bei uns gibt es in Deutschland so ein perfides Vorgehen gegen Christen, wo man erst einmal den Glauben versuchen will, ins Privatleben abzudrängen. Zu Hause bei dir darfst du beten, solange du willst. Und über den Glauben reden auch. Aber bitte sehr nicht in der Öffentlichkeit. Und eigentlich steht dahinter eine Strategie von Politikern, die sehr stark säkular gesinnt sind, die sagen, das weltliche, irdische, das ist das Einzige, darüber bitte sehr wird geredet, aber Religion ist Privatsache, rede nicht darüber. Immer wieder erlebe ich das in den letzten Jahren, wo ich von Studentengruppen an Universitäten in Deutschland eingeladen werde, dass die meisten der Studenten sagen mir, ich traue mich nicht in der Öffentlichkeit der Universität offen über den Glauben zu sprechen. Viele halten es dann schon für eine Mutprobe zu sagen, ich gehöre zu einer christlichen Studentengruppe. Aber dann frage ich sie, was ist denn mal in der Universität, in einer Vorlesung? Wenn da der Professor irgendwas gegen den Glauben sagt, hast du dich dann schon mal gemeldet? Nee. Warum? Ja, ich kriege nachher eine schlechtere Note. Die Studenten lachen mich aus oder so etwas. Und das ist in vielen Teilen der Öffentlichkeit heute so, es greift dich keiner an, solange du still bist. Und wenn du dann noch sagst, ich glaube an Gott, ist auch noch in Ordnung, das darf man noch, aber bitte sehr, mehr nicht. Und mehr als zweimal oder dreimal im Jahr zum Gottesdienst gehen, auch nicht, sonst bist du schon ein religiöser Extremist. Und wenn du dann gar noch sagst, in deinem Alltag richtest du dich nach Gott, dann halten die Leute sich für total dumm, denn das weiß doch heute jeder, eigentlich dreht sich die ganze Welt um dich. Du bist im Mittelpunkt, gönn dir was. Nee? Alles ist wichtig für dich. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, die Werbung der letzten Jahre ist immer mein Auto, mein Haus, mein Urlaub, mein... Und mein führt dann letztendlich dazu, dass die Leute schließlich so sehr auf sich fixiert sind, dass sie alle vereinsamen. Das hatten wir gerade an der Bibelschule einen ehemaligen, der in Rostock Gemeindegründungsarbeit macht. Und Rostock, jeder zweite Haushalt in Rostock ist ein Ein-Personen-Haushalt. Ja, wenn du immer nur an mein, mich denkst, ja, wie willst du dann noch mit jemandem zusammenleben? Da muss der andere sich ja aufgeben, geht ja nicht. Und da merken wir, wenn du als Christ leben willst, geht es eben nicht so, sondern als Christ, da denkst du an jemanden anders, du denkst an Gott. Du denkst auch hoffentlich an andere Menschen. Du denkst daran, dass es nicht nur da geht, was tun andere für mich, sondern was tue ich auch für andere. Und diese Überzeugung, an Jesus festzuhalten, auch nach den Maßstäben Jesu leben zu wollen, die werden auch in unserem Staat ständig angegriffen. Wenn du offen dazu stehst, dann kann es dir passieren, dass du öffentlich angegriffen wirst, lächerlich gemacht wirst, dass du bestimmte Posten nicht bekommst und so weiter. Und hier geht es trotzdem darum, wie Daniel treu zu sein, zu Gott zu stehen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen wie Daniel, dass wir nie einen Fehler machen oder zumindest unsere Feinde keine finden. Wenn sie nachsuchen, werden sie wahrscheinlich auch irgendwelche Nachlässigkeiten finden. Aber zumindest, dass wir sagen, ich will an Gott festhalten, ich will am Glauben festhalten, weil ich weiß, das ist das wirklich Zentrale und Wichtige. Ideologien kommen und gehen, Herrschaften kommen und gehen, Moden kommen und gehen. Aber der Glaube, die Beziehung zu Gott und bei uns zu Jesus Christus, die sollte bestehen bleiben. Und so wünsche ich dir in der nächsten Woche Mut,
auch in der Öffentlichkeit vor Menschen, die sonst nie was vom Glauben hören, über Jesus Christus zu reden. Und wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, dann fang einfach mal an zu beten jeden Tag. Herr Jesus, zeig du mir eine Möglichkeit, wie ich auf dich hinweisen kann in dem Umfeld, in dem ich lebe. Und ich bin überzeugt, Gott wird dir eine Möglichkeit schaffen. Gott wird es irgendwie hinbekommen, dass er dir eine Vorlage gibt. Und jetzt musst du nur noch reden, jetzt musst du das nur noch weitergeben, wenn du dich eben nicht traust, das zu machen. Aber dann sei bereit dafür, bete dafür, dass Gott dir eine Möglichkeit schafft und dass du dann dazu stehst, dass du nicht aus falscher Anpassung oder eben aus dem äußeren Druck heraus oder weil es halt gerade der Zeitgeist ist, dann schweigst da, wo es nicht, wo andere Druck machen, wo andere das negativ sehen. Und du musst davon ausgehen, wenn du heute dich öffentlich als Christ bekennst, werden Menschen nicht immer froh und glücklich sein, sondern manche werden das als Bedrohung ansehen. Manche werden das als, das passt doch nicht, das ärgert mich, das fordert mich heraus, das will ich nicht. Und sie werden dann kritisch dazu Stellung beziehen, solange du keine Angriffsflächen bietest, passiert ja nichts. Das heißt, solange nur die Leute wissen, du gehörst zu irgendeiner Gemeinde, dann passiert ja nichts. Aber sobald sie merken, du gehst davon aus, dass diese Wahrheit, die in der Bibel steht, auch für deinen Gesprächspartner gilt, dann bekommst du Ärger. Das geht so nicht. Den dritten Punkt, den ich hier herausnehmen will, der, glaube ich, trifft auch uns alle. Ich möchte es mal so formulieren, trainiere dir positive Gewohnheiten an. Ich glaube, das war für den Daniel in dieser ganz brenzlichen Situation eine ganz, ganz wichtige Sache. Nicht nur spontan aus dem Bauch zu entscheiden, habe ich jetzt gerade mal Lust, dieses oder jenes zu tun. Ich an der Stelle des Daniel hätte wahrscheinlich an dem Tag mal keine Lust zu beten. Oder vielleicht hinter verschlossenen Türen. Denn immerhin könnte man doch sagen, Gott weiß doch, wie treu er ist, dann betet halt Daniel mal 30 Tage nicht. Davon geht der Glaube auch nicht verloren. Wäre möglich. Aber genau das tut er nicht. Er hat sich eine positive Gewohnheit antrainiert und da steht, und dreimal ab Tag hat dieser hohe Minister, der viele Termine gehabt hat, der viele Sachen zu unterschreiben gehabt hat, der wahrscheinlich einen genauso vollen Terminplan gehabt hat wie du oder wie ich, hat er sich Zeit genommen für Gott zum Beten. Und da steht hier, er tat das nach seiner Gewohnheit. Nur manchmal gibt es Gewohnheiten, die dann sich Sinn entleeren. Man tut es einfach nur noch, weil man es immer so getan hat. Es gibt manchmal auch schlechte Gewohnheiten, die man sich antrainiert hat. Von denen rede ich hier natürlich nicht. Schlechte Gewohnheiten sollte man über Bord werfen. Oder manche haben dann selbst im christlichen Bereich die Tradition und die sagen, ich bin groß geworden mit Luthertext 1916. Also es ist nur Luthertext 1916 und alle anderen sind schlecht. Solche Gewohnheiten meine ich nicht. Das sind ja menschliche Gewohnheiten. Wenn du sagst, nichts geht am Wort Gottes vorbei, würde ich sagen, okay, das ist biblisch, alles in Ordnung. Aber nirgends in der Bibel steht, dass du nur Luthertext 1916 lesen darfst oder sollst. Also solche Gewohnheiten nicht. Aber die Gewohnheiten, was die Bibel fordert, an ihm festzuhalten, auf ihm zu vertrauen, ihm unsere ganzen Sorgen zu bringen, das kann zu einer Gewohnheit werden, einer positiven. Und scheinbar war sich Daniel sogar noch dem Sinn seiner Gewohnheit bewusst. Es war nicht eine leere Gewohnheit, sondern ihm war es ein wirkliches Anliegen. Wir sehen ja auch hinterher, er vertraute darauf, dass Gott sein Leben in der Löwengrube weiter in der Hand hat. Weil auch das gibt es ja religiöse Traditionen, wo du eine Liturgie in der Kirche hast, keiner weiß mehr genau warum oder was da läuft, macht sich auch keiner Gedanken mehr, man spult es so ab, der Priester singt das und die Gemeinde antwortet das und die Texte sind eigentlich richtig gut, aber keiner macht sich mehr so intensiv Gedanken darüber. Solche Traditionen meine ich nicht, sondern ich meine Traditionen, für die wir uns entschieden haben, weil wir wissen, es ist gut für unser Leben, weil wir immer wieder danach ringen, das auch ernst zu nehmen, das an uns herankommen zu lassen, weil wir Gott wirklich begegnen wollen dadurch. Und deshalb ist auch nie zu spät, mit guten Traditionen zu beginnen. Du wirst merken, es ist viel einfacher, wenn man sich gewisse Traditionen setzt und sagt, ich mache das immer so. Als wenn du dir jeden Tag neu überlegst, habe ich jetzt Lust oder soll ich das oder welche Alternativen böten sich noch? Ich könnte jetzt Freunde besuchen, ich könnte einen tollen Film anschauen, ich könnte ein Konzert anschauen, ich könnte mir Musik anschauen, ich könnte jetzt das und das und das und ich könnte das. Dann ist einfach das jedes Mal wieder so eine große Überwindung, dass du endlos viel Zeit brauchst und dich dann häufig fürs Falsche entscheidest. Sondern gewöhne dir gute Traditionen an. Traditionen, die du mit Gott durchdacht hast. Und dann tust du das und wenn es dann Druck und Schwierigkeiten gibt, wenn du mal keine Lust hast, wenn äußerer Druck sich aufbaut, weil Leute dich abbringen wollen, fällt es leichter daran festzuhalten, als wenn du das jetzt aus dem Stand heraus stemmen musst und dann noch der äußere Druck dazukommt. Gewöhne dir gute Verhaltensweisen an. Was meine ich mit guten Verhaltensweisen? Dazu gehört das, wie Daniel das macht, bete regelmäßig, zum bestimmten Zeitpunkt vielleicht. Oder wenn du betest, überlass es nicht einfach dem Zufall, was du betest, sondern mach dir vorher mal Gedanken darüber. Was weiß ich, sagst, in jedem meiner Gebete soll Dank an Gott sein.
Oder in jedem meiner Gebete soll Fürbitte für Geschwister sein, nicht nur für meine eigenen Anliegen. Mach dir irgendwelche Regeln und Traditionen, es fällt dann leichter, das Richtige zu tun. Oder mach dir eben die Regel, ich will regelmäßig mich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und dann probier das irgendwo einzubauen in deinem Lebensumfeld, wo das am besten möglich ist. Und dann daran festzuhalten. Wenn es mal gar nicht geht, ja, dann geht es halt nicht, aber probier daran festzuhalten. Mach es dir zur Regel, mit anderen Menschen über den Glauben zu sprechen. Dass es eben auch nicht jedes Mal wieder neu die Menschenangst überwunden werden muss, sondern zu sagen, ich will das so machen. Oder mach es dir meinetwegen zur Regel, über andere Menschen nicht in erster Linie negativ zu sprechen, sondern die innere Regel, ich will das nicht, sondern ich will auch was Positives über andere sagen, auch wenn sie nicht dabei sind. Irgendwie solche Sachen. Also ganz deutliche biblische Wahrheiten, von denen du weißt, die gelten, von denen du auch lange sagst, die stimmen, und das will ich eigentlich auch, aber wo du merkst, jedes Mal gibt es wieder neu den Kampf, das zu tun. Da kann es helfen, natürlich die Kraft von Gott zu bekommen, im Gebet ist ja klar, aber sich Gewohnheiten anzutrainieren, dass man immer dann das tut und dann nicht jedes Mal wieder neu überlegt und mit sich kämpfen muss. Und das hat der Daniel hier in hervorragender Weise geschafft und wird uns ja deshalb auch als Vorbild dargestellt. Also drei Dinge, die ich euch gerne mitgeben will, wenn ihr nächste Woche wieder in den Stürmen der Nachrichten seid und wer weiß, was nächste Woche für ein Anschlag ist oder für irgendwelche Entscheidungen oder Wirtschaftskrise oder sonst was, die kommt garantiert. Dann haltet daran fest, lass dich davon nicht hin und her reißen, lass dich nicht in große Sorgen hineinstürzen, sondern dann denk immer wieder daran, und Gott ist es, der bestimmt. Und nichts wird passieren, was nicht vor dem Thron Gottes vorbeigeht, wo er nicht das erlaubt. Und auch manchmal, wenn er Sachen zulässt, die uns gar nicht Freude machen, er hat einen Plan, wir wissen nicht genau, wie der läuft, aber vertrau ihm darauf. Sonst wirst du häufig gelähmt innerlich vor Angst, Sorgen oder sonst etwas und kannst deiner Aufgabe nicht mehr nachgehen. Zweitens, wenn die Gesellschaft, in der wir leben, deine Freunde, Nachbarn, sonst etwas, auf dich so unterschwellig einen Druck ausüben, dass du nicht so viel vom Glauben reden sollst, weil das doch peinlich ist. Gib dem nicht nach, lass dich davon nicht bestimmen, sondern stell dich ganz öffentlich zu Jesus Christus. Er wird sich dann auch zu dir stellen. Wie Jesus das ja auch im Neuen Testament sagt. Wer mich vor den Menschen bekennt, vor dem werde ich auch vor dem himmlischen Vater mich bekennen. Wer sich nicht vor den Menschen bekennt, vor dem will ich mich beim himmlischen Vater auch nicht bekennen. Das ist ja genau das, was hier drin steht. Lass dich nicht vom Zeitgeist dahin bringen, still und ruhig zu sein, sondern zu Jesus zu stehen. Und drittens, überleg in deinem Leben, wo könnte es dir helfen, dir positive Gewohnheiten anzutrainieren, damit du nicht jedes Mal wieder neu kämpfen musst. Und arbeite daran, da gibt es kein Alter zu früh und kein Alter zu spät. Und es wird dir helfen, häufiger das Richtige zu tun. Ich bete an dieser Stelle noch gerne mit euch. Vater im Himmel, ich freue mich immer wieder über diese Vorbilder, die ich in deinem Wort finden kann. Weil es irgendwelche Menschen sind, in die ich mich zumindest zum Teil hineinversetzen kann, so wie in den Daniel. Und auch wenn er mir manchmal unheimlich ist, weil ich den Eindruck habe, der hat so viel richtig gemacht, der hat solch einem immensen Druck widerstanden, immer wieder in seinem Leben, ist dir treu gewesen und auch dem jeweiligen Herrscher, dem er gerade diente. Und doch ist er da gerade in dieser Hinsicht eine Herausforderung und ein Vorbild. Und so möchte ich dich bitten für uns alle, dass du uns hilfst, dir in unserem Alltag treu zu dienen und nachzufolgen, zu tun, was du von uns erwartest. Hilf du uns, Gedanken beiseite zu drängen, die uns Sorgen und Verzweiflung bringen wollen, gerade Dinge aus der Wirtschaft, der Politik oder unserem direkten Umfeld, wo wir manchmal nicht wissen, was die richtige Antwort ist, wo Menschen uns ideologisieren wollen. Hilf du uns da, dem Stand zu halten und das Vertrauen auf dich nicht beiseite zu lassen. Hilf du uns auch ganz besonders da, wo wir in einem Land leben, in dem es eben nicht angesagt ist, über den Glauben und unsere Beziehung zu dir zu sprechen, hilf du uns da, unsere Menschenangst zu überwinden und doch offen von dir zu reden, obwohl viele Menschen da verschnupft drauf reagieren, irgendwie sich angegriffen fühlen, das nicht gerne hören wollen. Gib du uns da den richtigen Blick, bereite du uns Möglichkeiten vor, wo Menschen Fragen stellen, die wir brauchen, Stichworte geben, auf die wir antworten können. Gebrauche du uns da in der nächsten Woche, dass wir auf dich hinweisen können. Und Herr Jesus, du kennst auch die Schwachpunkte im Leben von jedem Einzelnen von uns. Da, wo wir immer wieder kämpfen und dann doch nicht das tun, was wir eigentlich tun wollen oder von dem wir wissen, dass es richtig wäre. Hilfst du uns da, Gewohnheiten zu entwickeln, die uns einen äußeren Rahmen geben, die uns unterstützen, wo es uns dann leichter fällt, das Richtige zu tun und nicht jedes Mal wieder neu überlegen zu müssen und entweder das Gute nicht zu tun oder erst nach langer Verzögerung zu tun. Hilf du uns, solche Gewohnheiten zu entwickeln und gebrauche du sie in unserem Leben, damit wir mehr dir gemäß leben können. Danke, dass bei all diesen Sachen du mit uns gehst, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns motivieren will und Freude und Kraft geben will. Danke dafür. Amen.